Und noch 10 Minuten still sein. Still sein und nichts tun. Und du kannst wahrnehmen, was geschieht, wenn du nichts tust. Dann kannst du die Frage stellen, was fühle ich jetzt? Ich meine damit nicht die Körperempfindung, sondern wirklich das, was du fühlst oder deine Stimmung. Und entdecken, was geschieht, wenn du die Frage stellst und innerlich auf Antwort wartest. Oder Antwort bekommst. Und dann kannst du entdecken, was geschieht, wenn du bei dem Gefühl bleibst, ohne etwas zu tun, ohne Gedanken oder anderes tun. Und es ist egal, wie deutlich das Gefühl ist oder die Stimmung, oder vielleicht zuerst Ruhe oder Unruhe oder nichts. Dann bei dem bleiben. dann kannst du jetzt, wenn du die Augen öffnest, darauf achten, dass du auch mit geöffneten Augen in der Wahrnehmung der inneren Erfahrung bleibst. Dass du innen und außen gleichzeitig wahrnimmst. Zuerst möchte ich dich einladen, ein bisschen zu erforschen, als was du jetzt hier bist. So ein paar Anregungen zum Nachdenken. Krishnamurti hat die Leute, die zu ihm kamen, vor allem in späteren Jahren, ziemlich regelmäßig quasi beschimpft, dass sie nicht richtig zuhören. Er hat ihnen immer wieder gesagt, die meisten Menschen, die zuhören, hören nicht wirklich zu, sondern hören nur das, was sie vorher auch schon wussten. Weil sie wollen hinterher mit dem angenehmen Gefühl nach Hause gehen, dass sie in dem, was sie vorher wussten, sich bestätigt fühlen können. Hat natürlich einen Nachteil. Man lernt nichts Neues. Eine andere Anregung nachzudenken. Wie ist das mit einem Theaterkritiker, der eine wundervolle Oper anschaut? Der hat nicht wirklich einen Genuss von der Oper, weil er ist die ganze Zeit dabei am Nachdenken, wie das, was er da sieht, auf andere Menschen wirken würde. Er hat die ganze Zeit, indem er zuhört und zuschaut, andere Opern im Auge, im Ohr, die er mit dem, was er jetzt hört, vergleicht, um ein Urteil abgeben zu können. Das heißt, dieser arme Mensch, aber er kriegt ja Geld dafür. Er kriegt Geld dafür, deswegen tut er das. Sitzt da, ohne etwas von der Oper zu haben. Man kann auch sagen, das, was in der Oper oder in dem Theaterstück passiert, das bewegt ihn persönlich nicht. Es berührt ihn sogar gar nicht. Weil er ist mit einer anderen Haltung da. Und, oh, interessante Oper, aber die wurde schon mal besser inszeniert von Willy Müller damals bei den Bayreuther Festspielen. Trotzdem eine interessante Interpretation, einige neue Gedanken, die erwägenswert sind. Das macht es auch schwierig, jedenfalls hier in unserem Kontext macht es das schwierig, weil das, was ich sage und tue, kannst du ja nur bewerten in Bezug darauf, was du davon hast. Was es also in dir für Veränderungen ermöglicht. Und das erfordert diese Haltung eines interessierten Kongressbesuchers, der 30 verschiedene spirituelle Wege kennt und miteinander vergleicht. Diese Haltung für die paar Stunden, die wir Zeit miteinander verbringen, aufzugeben. Man könnte ja auch sagen, gut, ich gebe diese Haltung für diese paar Stunden auf. Ich kann sie hinterher immer noch rückwirkend einnehmen. Aber du kannst es besser beurteilen, wenn du dir die Möglichkeit gibst, das, was ich sage und tue, innerlich so wirken zu lassen, dass du selbst herausfindest, ob es zu Erfahrungen führt, die für dich wertvoll und neu sind. Weil das ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe des spirituellen Lehrers. Er soll dir nicht etwas erzählen, was du glauben kannst oder glauben musst und anschließend bezweifeln könntest. Davon hätte niemand was. Nein, er soll dir Vorschläge machen darüber, was du innerlich tun kannst, um neue Erfahrungen, neue Entdeckungen zu machen. Das ist eine experimentelle Haltung. Das ist die Haltung, jetzt werden da genauer zu kommen, ich probiere das mal aus, in einem Gefühl zu bleiben, ohne was damit zu tun. Ich hoffe, ich habe die Anweisung richtig verstanden, jetzt probiere ich das mal aus. 3 Minuten. Dann entdecke ich, ob ich bestimmte Erfahrungen mache. So, wenn ich diese Erfahrung, die ich mir wünsche, nicht mache, kann ich wiederum nachfragen. Habe ich die Anweisung nicht richtig verstanden? Habe ich sie richtig verstanden, aber nicht geschafft umzusetzen? Oder die 3. Möglichkeit, waren die Anweisungen entweder für mich oder vielleicht für alle nicht vernünftig, nicht in Ordnung, nicht produktiv? Es ist eine experimentelle Haltung. Du machst neue Erfahrungen und das ist das Einzige, was zählt. Und dazu will ich gleich eine ganz wichtige Unterscheidung, die von Papaji stammt. Papaji war Punjaji, hieß der mit Namen, der Lehrer von Ila Jackson Beer, das ist mein Lehrer. Der hat die Aufgaben des spirituellen Lehrers 2 Aufgaben unterschieden. Die eine Aufgabe, sagt er, ist, Energie zu übermitteln, sodass das Gegenüber von dieser Energie gewinnt, selbst in einen veränderten energetischen Zustand kommt und dadurch leichter Erfahrungen macht oder Erleuchtung findet. Zweitens, Einsichten zu vermitteln. Und Einsichten sind jetzt nicht irgendwie die Ergebnisse eines theoretischen Vortrages, dass man was verstanden hat, sondern Einsichten lassen sich sehr gut mit dem eben Gesagten beschreiben, nämlich innere Erfahrungen zu machen, die eine Einsicht bedeuten. Zum Beispiel A. Wenn ich ganz konsequent im Gefühl bleibe, ohne etwas zu tun, dann bewirkt es die und die innere Veränderung. So, wenn du das als Erfahrung gemacht hast, ist das eine Einsicht, die nie wieder verschwindet. Und so sagte Punjaji, die 1. Aufgabe, Energie zu übertragen, ist die weniger wichtige. Er sagt ganz wörtlich, wenn ich das als die wichtigste Aufgabe ansehen würde, würde ich mir vorkommen wie ein Drogenhändler. Weil die Leute würden nach 4 Wochen sowieso wieder zurückkommen und wieder von der Energie haben wollen. Aber Einsichten bleiben immer und machen wirkliche Veränderungen. Und darum geht es. Nur im Satsang zu sitzen, weil man sich im Satsang so schön wohl und heilig fühlt, das ist fade, auf die Dauer langweilig und schlimmer. Obwohl man sagen kann, jeder kriegt natürlich den Lehrer, den er selber braucht und findet und finden will. Das Schlimme ist, dass Menschen auf der Suche nach Erleuchtung sind, eine Ahnung davon haben, dass Erleuchtung möglich ist. Und bei Lehrern sitzen, in denen in 10 oder 20 Jahren aber auch gar nichts in dieser Richtung passiert. Und was macht das für eine Veränderung? Es macht die Veränderung, dass jemand resigniert, selbst wenn er weiter hingeht, resigniert und sagt, Erleuchtung ist doch eigentlich gar nicht wirklich möglich. Es gibt Einzelne, die als Lehrer da sitzen, die ich bewundern kann oder sonst was, in deren Energie ich mich wohlfühlen kann, aber für uns andere ist es kein Thema. Und diese Resignation, das ist der eigentliche Schaden, der entsteht, wenn so viele Satsangs sind, in denen kein Aufwachen geschieht. Was gibt's für Fragen zu dem bisher Gesagten? Sonst steigen wir mit einer Übung ein. Merkwürdigerweise mache ich Übungen. Also nicht nur rumsitzen und zuhören. Ja, das Mikro brauchen. Ey, wir haben hier gar keinen zweiten Stuhl.
Ach so, das wusste ich nicht, dass du einen zweiten Stuhl brauchst.
Den kriegen wir noch.
Was ist ausgemacht?
Wie soll man das machen? Soll derjenige nach vorne kommen?
Oder? Ja, es sollen nicht nach vorne kommen müssen, aber in der Regel ist es besser, nicht aus Prinzip. Man kann auch eine kurze Frage so stellen, aber ansonsten, ich habe das bis jetzt ganz vergessen. So ist gut. Hm? Der darf ruhig so nah zu mir. Aber der kann das auch selber justieren. Wie du willst, du kannst von da fragen oder herkommen.
Meine Frage ist, wenn ich etwas aufschreibe, was du sagst, dann ist das schon erinnerungsfähig.
Ja, aufschreiben ist eigentlich schwierig. Aber wenn man das aufschreibt, was eben gesagt wurde, kann man dem nicht zuhören, was jetzt gesagt wird.
Ich kann das schon.
Ein Freund von mir, der ist Professor in der Sozialforschung, der hat experimentell bewiesen, dass Multitasking eine Illusion ist und nicht funktioniert. Nur so.
Worum es mir geht, ich mache mit den Schriften, mit den Buchstaben schon eine Erinnerung. Dann ist ja doch das, was ich aufschreibe, ein Verhindern für das, was als nächstes kommt.
Das wollte ich sagen, genau. Du hast genau so, ja. Ja. Es ist ein Verhindern für das und vor allem, man hat dann nicht die Zeit, das in sich wirken zu lassen. Man nimmt dann die Worte auf und hält die Worte fest, kann es aber nicht wirken lassen. Zum Glück wird es aufgenommen und man kann dann teils auch die wichtigen Stellen oder so hinterher sich einfach nochmal anhören.
Aber besser nicht aufschreiben.
Ja. Aber für die Aufnahme auch brauchen wir das auf Mikro.
Du kannst ja auch hier hinstellen, wenn du nicht im Bild sein willst.
Also für mich geht nicht.
Sekunden, jetzt. Nee, jetzt kriegst du geht
nicht.
Ja.
Für mich stellt sich die Frage, wenn ich so einen Aha-Moment habe, ne, so, aha, so ist das. Ja. Gewusst habe ich es ja schon immer, aber aha, so ist das.
Ja.
Warum kann ich den nicht halten während meines Lebens? Na mal, das geht nach einer gewissen Zeit wieder weg. Was mache ich?
Was genau geht weg? Die innere positive Erfahrung?
Nee. Ja, diese Erinnerung oder so an diese Erfahrung. Also ich möchte es immer parat haben dann.
Weißt du, eins ist, es reicht nicht, wenn man etwas einmal hört und sogar dann ein Aha-Gefühl hat, sondern die wichtigen Dinge mehrmals in verschiedener Form zu hören, in verschiedener Form, in verschiedenen Übungen, in Anführungsstrichen, machen, dann bleiben die wichtigen Dinge, bleiben dann. Die gehen dann in Fleisch und Blut über. Aber das ist wie beim Autofahren. Beim ersten Mal sagt er dir, den dritten Gang reinschalten geht so, und beim nächsten Mal überlegst du, wo ist der dritte Gang, und dann zählst du ab und irgendwann nach der 50. Fahrstunde weißt du, wo der dritte Gang ist, ganz im Schlaf. Und so ist das auch. Geht nicht anders. Einmal reicht er nicht. Manchmal reicht einmal, aber Meistens nicht. Es kommt im Kopf an, es muss ins Herz gehen, es muss noch tiefer gehen zur Erfahrung und sich insgesamt dann...
Ja, auch Erfahrungen. Ich denke doch, also ich sage jetzt mal, ich habe einmal wirklich die Erfahrung gehabt, ich bin Licht.
Gut.
Ganz und gar.
Das ist jetzt nicht nur eine Einsicht, sondern eine Erfahrung.
So, warum
diese kann Erfahrung,
ich das nicht halten?
Ja. Diese Erfahrung ist zeitlich gebunden, weil die ganze übrige Struktur noch nicht angetastet ist. Diese Erfahrung, ich bin, ist für einen Moment da. Wenn du aufgewacht bist, dann bleibt die. So, die Struktur, die Ich-Struktur ist noch zu mächtig. Zweitens, wir müssen davon ausgehen, und das muss jeder, da ist jetzt auch der Punkt, wo jeder zuzuhören hat, wir müssen definitiv davon ausgehen, dass die eine Seite in einem aufwachen möchte, Unendlichkeit möchte und alles wahrnehmen möchte, die Wahrheit entdecken möchte. Und die andere Seite möchte das verhindern. Und warum? Und ist die Seite bösartig? Nein. Das ist die Seite, die Angst vor dem Unbekannten hat. Und in den 4 Millionen Jahren unserer Geschichte war wahrscheinlich diese Seite die wichtigere. Die hat uns dazu gebracht, dass wir abends zum Feuer in die Höhle gegangen sind und nicht romantisch im Mondschein spazieren gegangen sind und dann das gefundene Abendessen für den Säbelzahntiger, der gerade vorbeischlich, ne? Der hat uns, die Seite hat gesagt, stopp, mach das sichere. So, und diese Seite müssen wir ernst nehmen. Wenn wir die nicht ernst nehmen, dann setzt die sich durch. Wenn wir die nicht wahrnehmen, dann kommen wir gegen die gar nicht an. Dann haben wir wichtige Entdeckungen und dann im Alltag vergessen wir die wieder. Aber das ist diese Seite, die Sicherheit möchte und die gegen die Veränderung ist. Und die müssen wir also freundlich akzeptieren und mit ihr uns auseinandersetzen, verhandeln, Sicherheit für Sicherheit sorgen und. Eine Bewegung. So, und das Wichtige ist, Aufwachen ist ein innerer Prozess, aber ich kann jetzt nicht alles einfach nur warten, noch ein bisschen. Aufwachen ist etwas, was dich innerlich verändert, deine Struktur. Die Struktur wird so verändert, dass vorher alle Wahrnehmungen, alle Objekte, die wahrgenommen werden, in der Mitte ist das Ich, die Ich-Wahrnehmung. Alles wird auf das Ich bezogen und dadurch entsteht ein unendlich dichtes Spinnennetz. So, wenn diese Ich-Vorstellung weg, dann fällt dieses Spinnennetz weg. Nicht die Objekte, die Erfahrungen. So, also das ist jetzt der ganze Tag. Du hast die Frage nach dem ganzen Tag gestellt. Lass uns Schritt für Schritt machen, okay?
Okay, ja. Gut, also ich habe jetzt für mich mitgenommen, erstmal diese Seite wahrzunehmen und da sein zu lassen, die eigentlich Sicherheit will.
Genau.
Gut, okay, vielen Dank.
Gut, zu der Übung. Das Dilemma mit Übungen besteht im Folgenden. Ramana hat das berühmte Wort gesagt, hört auf mit den Übungen und fragt euch stattdessen, wer ist das, der da übt und was will der? Und er hat damit all die vielen Übungen gemeint, die im indischen Raum ja zuhauf existieren. Die Yoga-Übungen, das Mantra-Singen, auf einem Bein stehen, den Arm in die Luft halten, was auch immer für Übungen da waren. Wir können heute hergehen und zwei Arten von Übungen unterscheiden. Die eine Übung besteht darin, dass ich etwas tue, um etwas zu bewirken. Wenn ich eine Sprache lernen will, mache ich Übungen, indem ich die Vokabeln lerne. Ich lerne die, um zu bewirken, dass ich die Worte behalte und spreche. Ne? Das ist ganz klar. Ich übe etwas ein. Wenn ich ein Mantra singe, dann tue ich etwas, um etwas zu bewirken, um mich in einen heiligen Zustand zu bringen. Jetzt gibt es aber Übungen, die sind ganz anders. Das sind Übungen des Geschehenlassens. Und das ist die Tonübung. Eine von den Übungen des Geschehenlassens. Diese Übung geht so. Es ist ein Gefühl da, es ist immer ein Gefühl da. Es gibt immer irgendetwas, was du fühlst. Oder eine tiefere Erfahrung von Stille oder Frieden. Und jetzt geht es darum, zu diesem Gefühl einen Ton zu finden. Und dieser Ton ist ein Ton, der von alleine geschieht und immer mehr von alleine geschieht, den du zulässt, nicht machst. So, das ist also nicht ein Ton, mit dem das Gefühl nach draußen gebracht wird. Es ist auf gar keinen Fall ein Ton, der länger durchgehalten wird, wie oh. Warum nicht? Weil ich mit diesem Ton einen Gefühlszustand erzeuge. Das wäre eine Übung, in der ich etwas mache, um etwas zu bewirken. Aber bei dem Ton von ist das ein Ton, der von alleine geschieht, den ich nicht mache und der auch den Atem nicht verändert, nicht länger werden lässt, nicht kürzer, sondern diesen Atem, der zu diesem Gefühl gehört, der gerade ist, zu diesem Atem dazugehört. Könnt ihr euch das? Und dieser Ton, du gehst aus von dem, was du fühlst und du gehst, bleibst bei diesem Gefühl und lässt den Ton entstehen. Zu Anfang hat man, wer den nicht kennt, hat eine Hemmung, einen Ton zuzulassen. Warum? Weil das ein Aufgeben von Kontrolle ist. Und das macht Angst, das verunsichert. Und deswegen macht man dann lieber keinen Ton. Und wenn man dann trotzdem einen Ton macht, dann bringt einen das vom Gefühl weg, weil man so sehr auf den Ton achtet, um ihn doch noch zu kontrollieren. Und dann kommt man zum Ergebnis, ach, die Tonübung ist nichts für mich. Ist aber kein guter Gedanke, weil der bessere Gedanke wäre, oh, ich habe solche Schwierigkeiten, so einen einfachen Ton zuzulassen, dass mir das deutlich zeigt, dass ich mit dieser Übung aber richtig gute Wachstumsmöglichkeiten habe, wirklich viel lernen könnte in Bezug auf das innerlich freier, gelöster werden und es loslassen. Also man könnte sagen, der die Übung zu Anfang nicht kann, für den ist sie wirklich besonders hilfreich. Und man merkt in der Übung dann, wie man dazwischen ist, wo man was macht. Und wenn die Hemmung zu stark ist, dann muss man gegen an, das ist ein Machen zu Anfang, muss man das anschieben, den Ton. Wo man etwas macht und wo man Stück für Stück geschehen lassen kann. Und wo man plötzlich einen Moment hat, ach, jetzt geht der Ton ganz von alleine. Und dann plötzlich, einer oder mehrere sagen das manchmal nach 2 oder 3 Jahren, sagen die, ah, jetzt merke ich, wie die Tonübung ganz von alleine geschieht. Bisher dachte ich immer, dass es von alleine, aber jetzt im Nachhinein, wo ich wirklich merke, was der freie Ton ist, jetzt merke ich, ich habe bisher immer noch zu viel gemacht. Man muss auch ganz klar sagen, Osho hat damals die dynamische Meditation erfunden. Wofür auch immer die gut war, was auch immer. Aber das war eine Übung, die auch das Ziel hatte, die Gefühle loszuwerden, nach draußen zu bringen. Das hat mit der Tonübung nichts zu tun, sondern der Ton soll sogar helfen, dass du tiefer in das Gefühl hineinkommst. Wir wollen merkwürdigerweise Gefühle nicht loswerden, sondern vollständiger fühlen und tiefer reinkommen. Sodass der Ton zwei Funktionen hat. Er lässt Anspannung weg, wegfließen, und er hilft einem, tiefer in das Gefühl reinzukommen. Wahrscheinlich werdet ihr das alle wissen. Da ist ein Gefühl, darüber ist eine Anspannung, die das Gefühl festhält. Keine Bauchatmung, angespannte Schultern, was auch immer. Wenn sich das jetzt löst, wenn also die Anspannung sich löst, dann kann sich das Gefühl entfalten. Wenn also der Ton hilft, die Anspannung zu lösen, kann das Gefühl vollständiger da sein. Was gibt's für? Wir beginnen wie im Stehen. Wir müssen ein bisschen arbeiten. Jeder muss seinen Stuhl an den Rand stellen. Das ist wirklich hilfreicher, sie im Stehen zu beginnen als im Sitzen. Was gibt's für Fragen zu der Tonübung? Alles klar? Perfekt. Dann wieder seinen Stuhl an die Seite. Und ich gehe so ein bisschen rum, sag zwischendurch was und spreche auch, gib dem Einzelnen auch den ein oder anderen Hinweis. Die Augen schließen. Den Mund öffnen. Den Körper loslassen, dem Körper erlauben, sich fünfmal so viel zu lösen, wie er sich schon gelöst hat, und wahrnehmen, was du fühlst. Vielleicht ist es zuerst nur Ruhe oder Unruhe. Dann bleibt man bei dem. Oder eine Stimmung oder nichts. Mund öffnen. Und dann ausprobieren und mitkriegen, ob der Ton zu dem Gefühl passt. Es gibt Bewegungen, die zum Gefühl gehören. Aber das sind solcherlei rhythmische Bewegungen nicht. So rhythmische Bewegungen sind Bewegungen, wie die Mutter, die das ängstliche oder schreiende Kind wiegt, um es zu beruhigen. Wiegende Bewegungen wollen uns mit in den Schlaf wiegen. Also skeptisch sein, wenn sie zu entstehen beginnen. Die Kehle weiter öffnen, den Mund weiter öffnen, ist hilfreich. Und den Körper loslassen, keine bestimmte Haltung einnehmen und sogar darauf achten, dass der Körper mit der Haltung sich dem Gefühl nähert. Dass das Gefühl sich in der Haltung Form findet. Und traut euch zu Anfang den Ton ein bisschen intensiver auszuprobieren, damit du die Scheu verlierst. Keinen langen Ton machen. Das ist definitiv was vollständig anderes. Die innere Bewegung, wenn man sie mit einem Wort bezeichnet, ist ein Schmelzen. in den Ton hineinschmelzen, in das Gefühl hineinschmelzen und den Körper schmelzen. Ah. 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 Erlaubt den Ton sich zu verändern. Geschehen lassen. Nur gegenüber diesen wiegenden Bewegungen skeptisch sein. Die Haltung loslassen, dass du nicht so viel Anstrengung brauchst, um irgendwie gerade zu stehen. Haltung zu bewahren, das Gesicht nicht zu verlieren. Jetzt bleib bei dem Ton, finde aber gleichzeitig einen Satz für das, was du fühlst. Der Satz kann ganz kurz sein, kann lauten, ich freue mich oder ich bin traurig oder es tut weh oder ich fühle mich so heiter oder ich ärgere mich. Manchmal ist der Satz länger. Ich ärgere mich über das und das. Ich bin traurig darüber das. Manchmal ist der Satz länger. Aber es kommt darauf an, den Satz zu finden, ohne nachzudenken. Und dann den Satz innerlich einige Male zu sagen. Einige Male den Satz innerlich zu sagen und bei dem Ton bleiben dabei. Jetzt kannst du den Ton ausklingen lassen. Und du kannst den Körper Bewegungen machen lassen, die der Körper von alleine macht. Nicht Bewegungen, von denen du denkst, dass sie dem Körper gut tun. Oder von denen du denkst, dass der Körper die machen würde, sondern den Körper machen lassen. Das sind überraschende Bewegungen, Zuckungen, Wellenbewegungen, was auch immer möglich ist. Und wenn du Bewegung wahrnimmst, kannst du auch noch deutlich spüren, ist ein Machen dabei. Dann ist es besser, zurückzutreten und zu schauen, und zu entdecken, was der Körper von alleine tut. Den Mund besser geöffnet halten, sozusagen den Kiefer loslassen, dass er runterhängen kann. Auch das ist eine Übung des Geschehenlassens. Diese Bewegungsübung ist 2500 Jahre alt. Aus einer alten daoistischen Schule kommt die. Die ist wirklich konträr zu all den anderen Körperübungen, die es im Daoismus, das Qigong und anderes Tai Chi sich entwickelt haben, wo es vorgegebene Bewegungsabläufe oder Haltungen geht. Das ist ganz anders. Vorgegebene Haltungen enthalten immer, ich tue etwas, um etwas zu bewirken. Die Bewegungsübung, wo Bewegung von alleine entsteht, da tust du nichts. Auch das ist eine Kunst, die eine Zeit lang braucht, die Bewegungsübung zu machen, bis sie von alleine geschieht. Achte auf den ganzen Körper, auch die Füße, die Beine, das Becken, den Mund geöffnet. Zuckungen in den Händen spüren, die entstehen wollen. Den Atem frei fließen lassen, aber nicht auf die Weise, dass du tiefe, kontrollierte Atemzüge machst, sondern ein gelöster Atem ist der Atem, den der Körper macht, wo du weder festhältst und ihn behinderst, noch ihn irgendwie verstärkst oder tust, sondern geschehen lassen. Es gibt ja abends beim Einschlafen auch manchmal solche Zuckungen. Das sind vollständig autonome Bewegungen. Und ich habe mich gefragt, wenn man da ins Bett geht, dann tut man ja auch nichts mehr. Warum fängt da die Bewegungsübung, das Zappeln und Zucken nicht an? Und dann bin ich drauf gekommen, dass man sich durchaus nicht nur einfach hinlegt, sondern man legt sich hin mit einer bestimmten Erwartung. Nämlich mit der Erwartung, dass der Körper in seiner gewohnten Einschlafposition in Ruhe liegen bleibt. Mit dieser Erwartung legst du dich hin. Nicht erwartungslos. Und der Organismus versucht, so gut es geht, sich nach deinen Erwartungen zu richten. Jetzt bist du ohne Erwartung, das heißt, du bist offen dafür, dass Bewegung entstehen kann. Das ist der Unterschied. Und die kann überall entstehen. Die kann in den Fingern entstehen, im Kiefer, im Nacken. Sie beginnt mit Impulsen, die wenig anfangen und denen du dann Raum gibst. Und daraus entwickelt sich was. Traditionell wird in dieser daoistischen Schule ein Professor Lee vermittelt das auch in Europa. Wie soll er sonst heißen, wenn er aus China kommt? Traditionell geht diese Übung eine Stunde. Jetzt kannst du die Bewegung ausklingen lassen und dir eine Zeit nehmen, noch 2-3 Minuten, wo du im Liegen, Sitzen oder Stehen einen Platz findest, wo du noch deutlicher wahrnehmen kannst, was du fühlst und noch leichter und vollständiger loslassen kannst. Der chinesische Lehrer nennt diese Phase sogar die Früchte ernten. Die Früchte ernten. Wieder deine Aufmerksamkeit mehr darauf richten, was du fühlst, und dich in das, was du fühlst, hineinsinken lassen. dann kannst du jetzt gleich deinen Körper aufstehen lassen. Du brauchst nichts damit zu tun zu haben. Deinen Körper aufstehen lassen und dem Körper den Platz finden lassen, während du so gesammelt oder zentriert oder in der inneren Wahrnehmung bleibst, die gerade ist. Wenn der Körper auf dem Rücken liegt, ist es besser, dass der Körper sich auf die Seite dreht, um sich beim Aufstehen mit den Händen abzustützen, damit der Rücken schön gelöst und entspannt bleibt. Und du bleibst ganz bewusst in der inneren Wahrnehmung. Also, es gibt zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen an den spirituellen Weg und an den Weg zur Erleuchtung oder den Weg, von dem man hofft, dass Erleuchtung irgendwann am Ende geschieht. Die eine Haltung ist, die eine Herangehensweise ist verbunden mit der Haltung, ich mache etwas. Ich bringe mich irgendwo hin. Beispiel: Ich mache Gehmeditation und bringe mich dazu hin, im Kreis zu gehen und in dieser Bewegung, präsent zu sein und sie automatisch werden zu lassen. Ich sitze still und bringe mich dahin, innerlich in einen ruhigen Zustand zu kommen. Ich sitze still und bringe mich dazu, mich die ganze Zeit auf den Atem zu konzentrieren. Oder andere Wege sind, ich visualisiere den Buddha in seinen verschiedenen Manifestationen und bringe mich dahin, mich mit ihm so zu identifizieren, körperlich, gefühlsmäßig und geistig, dass ich damit die Hoffnung verbinde, diesen Aspekt des Buddha-Seins in mir zu verstärken. Alles das hat die Herangehensweise, ich bringe mich irgendwo hin. Und die andere Herangehensweise ist, ich lasse los. Die andere Herangehensweise ist, ich lasse los. Ich tue nichts, ich lasse geschehen. Und diese zweite Haltung ist, auch wenn man sie sich wünscht, natürlich nicht so leicht. Damit ist verbunden, ich gehe natürlich nicht in die Stille. Was soll das sein? In die Stille gehen meint doch, definitiv, ich schiebe alles beiseite, was die Stille behindert. Das ist doch in die Stille gehen, oder? Was soll es sonst sein? Wenn ich aber alles beiseite stelle, was die Stille behindert, Ist das dann wirklich still? Was passiert mit dem, was ich beiseite geschoben habe? Das bleibt nicht da stehen, wie das, was ich in den Keller, in den Abstellraum bringe, mache ich die Tür zu und denke nicht mehr dran. Es ist ja so, als wenn ich die ganze Zeit die Tür zuhalten müsste. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Dann gehe ich nach innen und dann gebe ich dem Raum, was ist. Und das ist dann eben nichts. Oder eine nagende, ganz fiese, unangenehme Unruhe. Oder ein bestimmtes Gefühl, das einen richtigen Aufruhr macht. Ich gehe also nach innen und öffne mich und lasse das auftauchen und geschehen. Mit einer zusätzlichen, radikalen Haltung, nämlich nichts damit zu tun. Nichts damit zu tun. Mein Lehrer hat das vor etlichen Jahren richtiggehend auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es gibt zwei Methoden, mit den inneren Gefühlen umzugehen. Das eine ist das Therapeutische. Da wird mit den Gefühlen gearbeitet, ausgedrückt, nach draußen gebracht. Und das andere ist in der Meditation, es zu beobachten. Sich davon zu dissoziieren. Und beide Methoden machen nicht wirklich frei. Osho hat den Versuch gemacht, beide Methoden so zu verbinden, dass er sie nacheinander hat machen lassen. Und er hat, so wie Ramana sagt, halte an, sei still, das jetzt dazu angewendet, gesagt, ja, das Gefühl ganz fühlen, wie in der therapeutischen Arbeit. Und nicht dissoziieren, wie in der Meditation, aber ganz anders als in der therapeutischen Arbeit fühlen, ohne irgendwas zu tun. Auch nicht zu denken. Auch nicht zu fragen, wo es herkommt, wer schultert. Zu fühlen und nichts zu tun. Ganz zu Anfang habe ich dir, als ich das gelernt habe und begeistert war, habe ich dann mit allen möglichen Menschen darüber gesprochen und die Standortantwort war, ja, das mache ich auch. Das war die Standortantwort von Therapeuten, von allen, von Meditierenden, allen. Und dann habe ich gefragt, das ist interessant. Wie machst du das denn? Und es war natürlich nie, wirklich nie, das wirkliche Nichtstun. Mach nochmal wieder die Augen zu. Eigens vorher noch was erläutern. Nein, wir machen lieber das als Experiment. Stell wieder die Frage nach innen, was fühle ich jetzt? Und dann nimm genau wahr, was löst diese Frage aus? Die Frage nach innen richten, was fühle ich jetzt? Und dich für die Antwort öffnen. Und dann mitkriegen, was diese Frage auslöst. Und dann auch wahrnehmen, was du fühlst, ohne was zu tun. Und dann die Augen öffnen und so einige Rückmeldungen sammeln, was für Erfahrungen das waren. Was hast du bemerkt auf die Frage hin? Was ist da passiert? Was bist du?
Auf die Suche gegangen.
Ja, okay, aber hast du irgendwas bemerkt?
Ja, dass ich plötzlich nicht mehr im Kopf war. Das ist vor der Frage.
Dass du nicht mehr im Kopf warst? Dass du im Kopf warst. Gut. Hast du noch was bemerkt? Wie gehst du auf die Suche danach, was du fühlst? Wie machst du das im Kopf?
Ich bin dann durch den Körper gegangen.
Durch den Körper, aber es war die Frage nach Gefühl, nicht nach Körperempfindung. Nicht nach Körperempfindung, aber das ist auch schon nicht mehr der Kopf, wenn du durch den Körper gehst.
Es war beides.
Beides. Okay, was gab es noch für... Komm zu dem Mikrofon. Du musst
ganz hier.
Mir ist ein Gefühl entstanden durch die Frage.
Was meinst du mit entstanden?
Also ich habe gemerkt, wie da ein Gefühl entsteht, dadurch, dass ich gefragt habe.
Ja, jetzt musst du dich fragen, ist das entstanden oder ist es aufgetaucht?
Ich glaube, es ist entstanden.
Wie kann durch eine Frage ein Gefühl entstehen?
Weiß ich nicht. Ich habe es nur beobachtet.
Was war denn mit dem Gefühl, was vorher da war?
Das habe ich vielleicht nicht so bemerkt.
Genau, du hast es nicht bemerkt. Aber es ist definitiv so, dass wir kontinuierlich fühlen. Wir hören auch kontinuierlich, aber wir nehmen mitunter Geräusche nicht wahr. Manchmal sitzen wir und lesen ein Buch vertieft und da spricht uns jemand an und wir hören es einfach nicht. Und so ist das mit dem Fühlen auch. Das heißt, wenn du dich öffnest für das, was du fühlst, dann wird dadurch kein Gefühl gemacht. Sondern es wird.
Ich nehme es wahr.
Es wird. Es könnte ein Gefühl gemacht werden, aber. Vielleicht Angst, das könnte als Ersten, könnte man erwarten. Aber erstmal wird es so sein, dass das Gefühl wahrgenommen wird, was vorher auch da war.
Kann sein, ja. Mhm.
Was habt ihr noch bemerkt?
Bei mir war es wie so ein inneres Umschalten. Die Sinne waren nicht mehr so präsent, sondern es war so nach innen gerichtet. Und plötzlich war da ein Gefühl von Trauer da und ich war total überrascht. und dachte, was, wieso fühle ich mich doch gut, wieso Trauer? Und habe das dann halt einfach mal so sein gelassen. Und aber das war so fein, dass ich es also kaum wahrnehmen konnte. Und ich habe das dann einfach so akzeptiert. Und mich hat das überrascht. Ja. Also diese Zartheit oder diese, weil Trauer kann ja auch so mit viel Tränen und so verbunden sein. Ja. Und wie zart dieses Gefühl
war. Manchmal nennen wir das dann vielleicht Wehmut. Eine zarte Trauer. Aber manchmal ist eine zarte Trauer das bessere Wort. Ja. Ja. Gut, ich stelle jetzt dann doch mal die direkte Frage, in der Hoffnung, dass sie dann nicht suggestiv ist. Ne? Aber was soll ich machen? Hat jemand bemerkt, dass er auf die Frage hin Anspannung sich gelöst hat? Du.
Gelöst hat?
Gelöst hat.
Also ich habe erstmal die Anspannung gemerkt.
Gemerkt, oh Gott, jetzt muss ich was tun. Die Anspannung gibt es auch. Okay, wenn man noch nicht an der, oh, ich muss ein Gefühl finden. Das ist kleine Anspannung. Was hast du gemerkt?
Also bei mir war das ähnlich wie bei ihm, der zuletzt gesprochen hat. Es ist weniger geworden, dieses Gefühl, was wir in der Übung gemacht haben, wurde bedeutend weniger.
Lass uns das auf das Mikrofon haben, damit wir auch die Frage auf dem Band.
Ja. Also bei mir wurde das Gefühl, was ich in der Übung gespürt habe, bedeutend weniger und habe dann so für mich herausgefunden, erkannt, dass ich vielleicht viel öfter diese Übung mich zurücknehmen, loslassen, geschehen lassen, tun sollte, dass das helfen kann.
Das würde es einfacher machen, das stimmt. Das würde es einfacher machen.
Ja.
Mach nochmal die Augen zu. Jetzt stellt mal die Frage, was fühle ich jetzt, ohne eine Antwort kriegen zu müssen, damit auch die Anspannung weg ist. Nur die Frage stellen, was fühle ich jetzt? Wieder als Frage, wer hat als Effekt dieser Frage eine Abnahme von Anspannung gespürt? Jetzt schon einige. Ja. Ich meine, wenn es weitergeht und ein Gefühl Raum bekommt, dann nimmt Anspannung definitiv ab. Es ist ja sogar oft so, dass Anspannung überhaupt abnehmen muss, damit ein Gefühl auftauchen kann. Und es ist so, dass die gesamte Körpertherapie damit arbeitet, dass sie Anspannung löst mit dem Atem oder mit sonst was und dann tauchen Gefühle auf. Was ich damit sagen will, ist, dass all das ein Indiz dafür ist, dass wenn ich mich nach innen richte und mich frage und entdecke, was ich fühle, dass das ein weniger an Tun ist, dass ich zeigt, in dem weniger an Anspannung. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt in Bezug auf die Meditation. Es würde nämlich ebenfalls bedeuten, dass unser natürlicher Zustand, dem wir uns nähern durch Nichtstun, darin besteht, dass wir fühlen. Und das Denken schon voraussetzt, dass wir etwas getan haben, nämlich vom Fühlen weggegangen sind. Was wiederum auch erklären würde, dass man durch das Denken immer mehr Anspannung kommt und wenn man in immer mehr Anspannung ist, nachts nicht schlafen kann und immer weiter denkt und immer mehr denkt. Und so hängt Spannung und Denken miteinander zusammen. Dieser Zusammenhang ist extrem wichtig für die Beurteilung von Meditation, wenn es darum geht, nichts zu tun. Weil die Frage stellen, was fühle ich, erscheint zunächst wie ein Tun. Die Hypothese ist die, dass die Frage, was fühle ich, das Tun der Anspannung des Weggehens beendet. Nur so als Denkanregung, vor allem für jemanden, der oder die regelmäßiger meditiert. Wieder die Augen schließen. Wenn man sich fragt, was fühle ich jetzt, auch wenn man das in der Arbeit, in der Pause oder sonst wie fragt, ist es ganz gut, zuerst zwei- oder dreimal mit einem Seufzer auszuatmen, weil durch den Seufzer wird Anspannung, die oberflächliche Anspannung fließt da weg. Man kann sogar den Seufzer regelrecht so machen, wie man 3-4 Stockwerke mit 2 schweren Taschen jetzt die absetzen kann. Den unnötigen Ballast. Mit diesem Seufzer, wenn man nach diesem Seufzer nach innen geht, spürt man mehr Bewegung. Und die Antwort auf die Frage, was fühle ich jetzt, wird leichter. Und dennoch ist es vielleicht zuerst nur, ob man Ruhe oder Unruhe fühlt. Dann gibt man dem Raum. Den ganzen inneren Raum überlässt man dem Gefühl. Oder eben der Ruhe, der Unruhe oder dem Nichts. Man sinkt regelrecht in das Gefühl hinein. Man lässt sich in das Gefühl hineinsinken. Man öffnet sich für das Hineinsinken. Und dann gibt es jede Menge Impulse, die einen wegziehen. Zu was Interessantem, zu was Wichtigem, scheinbar Wichtigem. Und diese Impulse nicht gar nicht erst berühren, gar nicht Raum geben, sondern in dem Gefühl bleiben. Und wenn da Ruhe ist, dann in der Ruhe bleiben und fragen, was für ein Gefühl auftaucht. Oder in der Unruhe fragen, was für ein Gefühl in der Unruhe steckt. Und dann drin bleiben. Und wenn es gut geht, dann erlebst du ein Hineinsinken. Oder den Anfang davon. Aber du brauchst nicht bekümmert zu sein. Es ist nicht wirklich damit zu rechnen, dass wenn man damit anfängt, schon das Sinken erlebt. Manchmal ja. Aber in der Regel dauert es einige Zeit. Und du lässt das Gefühl mit dir machen. Du lässt das Gefühl den Atem bestimmen und die Veränderung des Atems. Du kriegst mit, ob das Gefühl stärker wird oder ob weniger wird, ob es verbrennt und ausklingt, ob ein anderes Gefühl auftaucht. Und du kannst auch bemerken, dass du auch ganz abdriften könntest in eine Beobachterrolle, wo du das Gefühl nur beobachtest. Und du kannst ganz drin sein. Das Gefühl wirklich fühlen, dich wirklich berühren lassen, bewegen lassen. ganz drin bleiben. Die Veränderung des Gefühls wahrnehmen, die Tiefe des Gefühls, es ist ein Zustand und Haltung des Nicht-Tuns, aber sich erfassen lassen, das Gefühl tun lassen. Manchmal bemerkt man auch, dass es Ängstlichkeit verursacht, ein Gefühl nicht auszuhalten oder aus der Haut zu fahren und trotzdem dabei bleiben und auch die Angst fühlen. Nichts tun heißt insbesondere auch, dem Körper erlauben, den Atem so zu verändern, wie er möchte. Dann kannst du die Augen öffnen und sogar das Öffnen der Augen kann ein Signal sein, noch tiefer zu sinken, dich noch tiefer fallen zu lassen. Dann kannst du die Augen öffnen.